This is the last call for all remaining passengers traveling to
Frankreich.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, unserem Bericht über unsere Erasmus-Aufenthalte in Frankreich. Mein Name ist Leopold.
Und wer bist du? Ich bin Chiara.
Wir haben jeweils ein Erasmus-Auslandssemester gemacht im Wintersemester 2022/23 in Frankreich. Ich war in Montpellier. Wo warst du?
Ich war in Grenoble.
Gut. Hier in diesem Podcast wollen wir ein bisschen darüber berichten. Nach den Kriterien, die uns vorgegeben wurden durch das International Office, wurden schon so ein paar Dinge vorgegeben, und nach denen wir uns richten können. Und dann haben wir noch so ein, zwei Fragen, die uns selbst natürlich interessieren, die wir selbst beantworten wissen von den jeweils anderen. Ich freue mich sehr drauf. Ich würde sagen, wir starten eigentlich direkt mit der Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt. Ja, wie hast du dich vorbereitet? Wie lief deine Bewerbung ab? Was hast du da zu berichten?
Die Bewerbung für die Sciences Po Grenoble war relativ einfach, weil es eine Partneruniversität von der Uni Potsdam ist, sodass man alles über die Website von der Uni Potsdam machen konnte. Und besonders die Auslandskoordinatoren in Deutschland waren sehr, sehr hilfreich, aber auch die in Frankreich, weil die Sciences Po ist eine sehr große Erasmus-Schule, also besonders in Grenoble. Und die konnten mir alle Fragen sofort immer beantworten. Und deswegen war die Bewerbung echt einfach. Und besonders auch das Learning Agreement kann man in Potsdam online machen, weshalb das auch gar kein Problem ist für mich.
Okay. Das Learning Agreement folgt dann aber später, oder? Das ist jetzt noch nicht direkt im unmittelbaren Bewerbungs...
Das stimmt, ja.
Okay, oder? Ja gut. Das war bei mir ähnlich. Also wir hatten, glaube ich, Zeit bis zum 31. Januar uns zu bewerben, dann für das Sommer- oder Wintersemester, das darauffolgende. Durch das Erasmus-Plus-Programm war das durchaus einfacher, als wenn man das jetzt ohne gemacht hätte und irgendwie nach Südamerika oder Ähnliches gegangen wäre. Ich glaube, da hat es ein bisschen mehr Aufwand bedarf. So war das alles relativ vorgegeben, nach Fristen und so. Man musste eigentlich nur seine Bewerbung schreiben. Ich glaube, das waren zwei Seiten. Musste drei Wunschunis benennen. Ich habe meine erste Uni bekommen. War das bei dir auch deine erste Uni oder dein Erstwunsch?
Aber ich glaube, das hängt auch viel davon ab, wie viel Mühe man sich gibt bei der Bewerbung. Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, mit Motivation schreiben, dass man da wirklich auch sehr viel Interesse, besonders an der besonderen, an dem ersten Wahluni halt äußert. Und ich glaube, da sollte man sich besonders Mühe geben, dass man auch, wie wir, in den Erstwunsch halt reinkommt.
Okay, aber also, wie gesagt, der Aufwand erstmal, um da reinzukommen, ist nicht so super schwer. Ich glaube, man muss so ein paar Dokumente mit abgeben, irgendwie Puls-Leistungsausdruck. Ich glaube, die gehen auch so ein bisschen nach Noten. Aber das wird, glaube ich, kann man alles gut finden auf den entsprechenden Seiten dann zu Erasmus. Sonst ganz kurz, was ist das eigentlich? Erasmus ist eigentlich so ein Austauschprogramm innerhalb Europa, würde ich sagen, wo man auch finanzielle Unterstützung erhält durch die EU, glaube ich. So dass man sozusagen das was es extra kostet, sozusagen so ein Auslandsaufenthalt im Vergleich zum normalen Leben, dass das eigentlich ganz gut aufgefangen wird durch diese extra Zahlung, die man dann bekommt von Erasmus, von der Institution. Wie lief das dann im weiteren Verlauf ab? Also du hast dich beworben, du hast deine Zusage bekommen für Grenoble. Wie lief das weiter? Wann kam der erste Kontakt mit der Gasthochschule zustande?
Ich glaube, dann dauert das relativ lange. Dann wartet man erstmal so ein bisschen rum, bis die sich melden, weil ich glaube, es ist auch so ein Frankreich-Ding, dass da alles sehr spontan ist. So die richtige Planung ging eigentlich erst so ein, zwei Monate, bevor man eigentlich dann da wirklich in seinem Studentenwohnheim sitzt, los. Und es war dann auch eher ein bisschen stressig, aber besonders wenn ihr nach Frankreich geht, würde ich da mir Zeit lassen. Und die sind da nicht so ganz im Voraus, wie deutsche Unis jetzt immer Dokumente haben wollen. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, 3-4 Monate gar nichts gemacht und so ein bisschen rumgewartet. Und bis dann deine Uni, die dich angenommen hat, wird dich dann anschreiben und die weiteren Bewerbungsunterlagen, die du dann schicken musst oder Informationen über dich, werden sie dich dann fragen einfach, oder?
Also, ja, das fand ich auch. Das war relativ, also wenig mit Selbstinitiative verbunden. Ja. Also man wurde da angeschrieben dann von der entsprechenden Uni. Die haben gesagt, was für Unterlagen sie noch brauchen. Die hat man dann rübergeschickt und dann war es eigentlich gut. Also dann ging es so langsam ans Learning Agreement. Das hat es bei mir ein bisschen irgendwie, dadurch, dass dann ein paar Verzögerungen bei mir drin waren, war das dann kurz ein bisschen stressig, weil die es dann doch irgendwann brauchten. Sonst, wenn man sich da an die Fristen hält und alles, was die von einem wollen sozusagen, dann sollte das auch alles eigentlich ganz gut passen. Sonst, wie hast du dich sonst vorbereitet auf das Auslandssemester? Was hast du sonst gemacht? Hast du dich um eine Wohnung gekümmert? Was war los?
Also erstmal war die Vorbereitung für Frankreich relativ gering. Im Vergleich jetzt, wenn man das mit Leuten, die nach Kanada oder USA oder so gehen, vergleicht, ist das sehr einfach, weil man zum Beispiel seine Krankenversicherung behalten kann, alle möglichen Versicherungen. Deine Bankkarte musste ich nicht ändern. Also meine ganz normale Karte hat auch in Frankreich funktioniert. Dann natürlich auch, bei uns gab es ja auch kein Corona irgendwie mehr, dass du da irgendwie geimpft sein musst oder nicht. Das ist alles echt einfach. Das Einzige, was so ein bisschen stressig war, war die Wohnung finden. Einfach auch, weil man das Land ja nicht kennt. Darum würde ich mich relativ eher früher kümmern, oder? Also
dann hat man auch keinen Stress, hat man halt ja, die Option noch so.
Genau. Es gibt auch viele, die da ja hinreisen, ohne vorher eine Wohnung zu haben. Aber das war mir persönlich jetzt ein bisschen zu
stressig. Mir auch. Deshalb habe ich mich für ein Studentenwohnheim entschieden. von Cruz. Da muss man sagen, das ist in der einen Hinsicht gut, dass man halt sozusagen was hat, weil das wird einem dann angeboten, also man kann sich da auch drauf bewerben, dann sozusagen direkt bei der Uni, die teilen einem das zu. Ich glaube, man hat sogar als Erasmus oder als internationalen Studierender hat man sogar so einen Erstzugriff im Vergleich zu den, die da schon länger studieren. Eigentlich. Bei uns war das der Fall.
Also bei uns auf gar keinen Fall. Die haben uns auch sehr drauf hingewiesen, dass wir uns auch alternativ nach Wohnungen Ausschau halten sollen, weil es halt sozusagen vom Staat gefördert ist, Cruz. Und bei uns war dann so, dass die französischen Studierende, die geringes Einkommen haben, bevorzugt werden.
Echte? Ja. Okay, bei uns. Aber waren da Leute, die international sich drauf beworben haben und das nicht bekommen haben?
Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das dann ein bisschen zu... also das war ja auch so ein Ding. Also die haben alles mal ein bisschen dramatischer dargestellt, als es dann wirklich war. Aber so war auf alle Fälle die Ansage deshalb.
Okay.
Aber ich habe auf alle Fälle ganz einfach eins bekommen.
Also bei uns haben eigentlich auch alle eins bekommen, so ein Cruz-Studentenwohnheim. Ja. Wenn man das... Also Cruz ist so eine Institution, so irgendwie wie Studentenwerk eigentlich, irgendwie so halb vom Staat. Also wenn man sich drauf beworben hat, haben eigentlich alle noch irgendwie ein Zimmer bekommen. Das heißt, es ist eine relativ sichere Lösung. Es ist nur, wenn man sonst hohe Ansprüche hat an sein Wohnen, muss man die vielleicht ein bisschen runterschrauben, weil es ist jetzt nicht so super groß. Also mein Zimmer war so 9 Quadratmeter inklusive Bad und Dusche. Dann gab es noch so eine Shared Kitchen, also eine geteilte Küche, die jetzt auch nicht immer, also sozusagen durch die Sauberkeit überzeugen konnte. Deshalb, also da muss man vielleicht in seine Ansprüche ein bisschen herunterfahren. Sonst aber, also hat man halt diese Sicherheit, dass man was hat, so, und für diese 3 Monate war es auch okay für mich.
Ja, für mich auch. Also besonders ist es super günstig im Vergleich zu, ich glaube, besonders auch französische Städte sind ja relativ teurer von der Miete her. Also was ich jetzt so von anderen gehört habe, die jetzt in WGs oder so gewohnt haben, die bezahlen schon sehr, sehr viel Geld. Und ich glaube, ich habe 270 Euro für ein 11 Quadratmeter Zimmer plus eigenes Bad gezahlt.
11 Quadratmeter?
Das ja, ich habe ein richtiges Schloss, habe ich da gewohnt. Okay. Es war natürlich nicht schön, es war dreckig und alles, aber es war eine schöne Lage. Und was mir auch eigentlich ganz gut gefallen hat, also die Küche war schrecklich auch, aber dass man dann doch mehr in Kontakt mit anderen Studierenden kommt, besonders mit Nachbarn, wenn man sich mal austauscht oder so, ist es eigentlich ganz cool. Kann man auch sich das da ein bisschen schöner machen mit Zusammenkochen und Ähnliches. Also ich kann es schon empfehlen, besonders wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte für Wohnen, dann reicht es komplett.
Ich glaube halt, bei diesen Cruz-Studentenwohnheimen ist die Lage ganz gut oft, weil das halt auf dem Campus ist. Bei mir war es jetzt so, ich war halt auf dem Campus, nur halt auf einem völlig anderen, als auf dem ich studiert habe sozusagen. Also ich musste da jeden Morgen irgendwie eine halbe Stunde hinfahren, was bei einer Stadt wie Montpellier, die jetzt nicht irgendwie komplett riesig ist, dann schon eine gewisse Entfernung ist. Dennoch irgendwie hat man da oft, glaube ich, Glück auch mit der Lage und ist relativ nah dran an der Uni. Ich glaube, das ist irgendwie noch ein Pluspunkt dafür. Sonst halt, wenn man irgendwie sich ein bisschen was Schöneres suchen will, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Ich glaube, also man findet auch was, wenn man einfach hinfährt. Haben einige gemacht und dann hast du halt einen gewissen Stressfaktor. So, du fährst hin, so du weißt, du hast noch nichts zu wohnen, du hast vielleicht nur eine Woche Airbnb. Das ist dann halt irgendwie, startest du mit einem gewissen Stress rein, hast aber die Chance halt irgendwie was Schönes zu finden. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man im Vorhinein irgendwie was bucht über so Plattformen, habe ich mich jetzt nicht groß mit auseinandergesetzt, aber ich glaube, das ist auch oft irgendwie so Scam-Faktor
der Fall. Das ist in Frankreich ziemlich groß. Also da gab es bei mir ganz, ganz viele Leute, die total gescammt worden sind, wo die Wohnung entweder gar nicht existiert hat oder in einem ganz schrecklichen Zustand war und viel zu viel Geld bezahlt haben. Also das ist sehr schwierig.
Ja, also sonst halt Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild zu machen, aber halt dann irgendwie mit einem gewissen Stressfaktor verbunden. mussten wir da für die Wohnung, mussten wir da irgendwas Besonderes leisten, mussten wir da irgendwelche, weiß ich nicht, Dokumente abgeben oder sowas, weil wir waren jetzt beide im Cruise, das heißt, wir können beide aus erster Hand berichten, was da vonnöten ist. Und ich glaube, das ist ja in ganz Frankreich, ist ja dieses Cruise und irgendwie für die Studentenwohnheime verantwortlich.
Also ich musste mich um ziemlich viele Dokumente kümmern, das war bei dir ein bisschen anders, glaube ich, aber zum Beispiel so ein Ding, das heißt Visal und das ist eine Versicherung für das Studentenwohnheim einfach, dass du deine Miete zahlst und wenn du deine Miete nicht zahlst, dann birgt der Staat Frankreich für dich. Und das war ein kleiner Stressfaktor, weil wenn du die halt nicht pünktlich zahlst, was relativ einfach ist, also bei mir, ich konnte einfach mit meiner Karte oder Bar sogar zur Rezeption gehen, genau, und das dann
bezahlen. Du konntest da bar zur Rezeption gehen?
Habe ich jetzt nicht gemacht, aber du kannst halt da einfach deine Miete zahlen in einem Zeitraum von so 10 Tagen.
Wie, und die haben so eine Kasse da und dann kriegst du dann 270 Euro hin und dann haken die das ab so, irgendwie online.
Richtig.
Ach krass,
Also so, es war, also Miete zahlen war super einfach und trotzdem musst du halt dieses Visal abschließen, damit du halt, damit die halt die Versicherung haben, dass du es zahlst. Und man sollte es dann auf alle Fälle zahlen, weil wenn der Staat das dann wirklich für dich zahlen muss, dann hast du
ein Problem.
Hast du dann wirklich eher ein Problem. Aber darum muss man sich kümmern und sonst fand ich aber die Bewerbung für Cruise sehr stressig.
Echt?
Also ich fand das, man hatte ja da 5 verschiedene Webseiten irgendwie, wo man sich da anmelden musste und dann immer wieder was abgeben muss. Und für mich dann auch, was ich ja vorher schon meinte mit dem, dass das alles immer ziemlich spontan ist, dass man da irgendwie 10 Tage vorher immer noch keine Zusage hatte und so. Das fand ich dann eher doof, aber sonst, ich denke, das ist die einfache
Möglichkeit. Eigentlich ist das machbar, ja, das ist die einfache Möglichkeit. So, das sind ein paar Dokumente, wo ich jetzt nicht genau wusste, wo, an wen ich das jetzt schicken soll, so. Aber per se kriegt man das eigentlich alles ganz gut hin. Was auch ein Vorteil ist, glaube ich, dass man keinen französischen Bankaccount braucht. Irgendwie, das ist sonst, glaube ich, oft so, wenn man mietet vor Ort sozusagen bei Lokalen, dass man da einen französischen Bankaccount braucht, was dann auch nochmal ein Aufwand ist oder darstellt. Das war da jetzt nicht so, dadurch, dass du einfach mit der Mastercard irgendwie oder mit irgendeiner anderen Karte online zahlen konntest oder mit Bar.
Alles möglich.
Und deshalb, ich glaube, das ist noch irgendwie, also insgesamt dieses Cruise ist also nicht die schönste, aber halt irgendwie eine verlässliche Lösung.
Ja, besonders was ich dann auch ganz nett fand, ist, dass man diese ganzen Cruise möglich, also hast du dann ja auch irgendwie 3 Apps, hatte ich dann noch von Cruise und so und die kannst du dann auf dem ganzen Campus benutzen. Also für mein Waschhaus zum Beispiel gab es eine bestimmte Zahlungs-App, die heißt Isli und die konnte ich dann am ganzen Campus für die Mensa und so benutzen. Das heißt, was ich alles dann in der ersten Woche beim Wohnen schon rausgefunden habe, konnte ich dann einfach auch verwenden für mein Mensa-Essen dann was.
Ja, das stimmt.
Also das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, also diese Isli-App ist, glaube ich, auch wirklich zu empfehlen, dass man da relativ schnell irgendwie Zugang drauf bekommt, weil also die ist wirklich, glaube ich, für alles irgendwie nutzbar, so kann man alles mit bezahlen, irgendwie auch das Essen in den Mensen kann man damit bezahlen und es ist oft so, bei uns war es so, dass man nur mit dieser Isli-App zahlen konnte in den Mensen teilweise und wenn man die halt nicht hatte, musste man sich irgendwie extern was kaufen, was dann irgendwie teurer ist.
Oder du musstest man hat nur mit dieser Isli-App den Studierendenrabatt bekommen und sonst
musst
du den externen Preis
zahlen.
Für 7
Euro irgendwas.
Genau, dann. Genau, also eigentlich ist Mensa-Essen ja auch relativ günstig.
Was
aber
kostet
wenn
das da?
3,30.
3,30 bei uns auch, ja.
Ja, und sonst, aber nur halt, wenn du deine Isli-App hast, dann zahlst du da gerne 7 Euro für den nicht so qualitätsreiches Essen.
Na, es ist halt ähnlich wie in Deutschland, so würde ich sagen, in Mensen. Na, es ist halt Mensa-Essen.
Würdest
du sagen, ein bisschen geringer?
Ja.
Okay. Bei mir ist von okay. Also man hat auch eine vegetarische Option eigentlich immer.
Wenn's
bei
gut
dir.
Läuft.
Ja, echt? Okay, nee, bei uns gab es die eigentlich immer. Von daher ist das eigentlich okay.
Also ich glaube, das liegt auch daran, also jetzt auch besonders bei Grenoble, der Stadt ist ja eine viel kleinere Stadt und dann dadurch ja auch natürlich noch nicht so an dieses ganze vegetarische, vegane Leben angeknüpft.
Nicht
also
so
das
progressiv
sollte man dann auch beachten, wenn man da hingeht. Aber sonst voll okay.
Na gut. Ja. Sollen wir uns mal dem Studium nähern? Du hast schon gesagt, es gibt so ein Learning Agreement im Vorhinein, wo man sozusagen Kurse auswählen kann, irgendwie aus dem Kurskatalog. Wie hat das geklappt bei dir? Ganz kurz vielleicht?
Total einfach. Das ist auch wieder, muss ich auch wieder Komplimente an meine Austausch-Uni geben, dass die sehr, sehr einfach das machen auf Englisch auf der Website. Das ist auch alles nicht normal in Frankreich, dass es auf Englisch ist. Aber dann konntest du dort einfach deine Kurse auswählen und die du halt gerne in Frankreich belegen möchtest. Und dann schreibt man einfach diesen Code, den es da immer gibt, wie in Potsdam ja auch, da rein, dann den Namen von dem Kurs, den du belegst. Und das war dann eigentlich schon, das musst du halt einfach vorher kurz mal überlegen, was du da belegen möchtest. Und das ist dann aber auch gar keine Bindung.
Okay.
Also das kann
das
man ja
genau,
auch
das ist wichtig vielleicht. Also das ist eigentlich nur so ein Vorschlag sozusagen, dass man denen zeigt, okay, es gäbe Kurse sozusagen, die irgendwie passen, So, aber dann kannst du nochmal ein Learning Agreement During Stay oder sowas machen. Genau,
da habe ich auch alles nochmal geändert.
Ja, wo man das komplett ändern kann. Von daher ist das erste Learning Agreement eigentlich nur so, um zu zeigen, ja, ich würde jetzt schon gerne ins Ausland so und da gibt es Kurse, die irgendwie passen würden zu meinem Studium hier.
Ja.
Wir beide studieren Politik und Wirtschaft. Ich glaube, du hast beide eher Politikkurse gemacht, genau. Du warst ja in der Sciences Po. Ich habe eher Wirtschaftskurse gemacht, weil ich an meiner Uni an der Fakultät d'Ökonomie, also an der Wirtschaftsfakultät war. So und von daher glaube ich, ist das kein großes Problem dann. Genau.
Also ich würde generell sagen, weniger Stress machen, als man sich vorher macht. Besonders diese ganze Vorbereitung ist viel unwichtiger, als man am Ende denkt. Das wird sich eh alles nochmal umschmeißen.
Ja.
So. Und wie war das bei dir mit Kurse wählen? War das einfach?
Vor Ort oder?
Ja, genau.
Also erstmal ganz kurz zu meinem Learning-Agreement. Das war jetzt nicht so einfach wie bei dir, also weil die waren jetzt nicht so transparent in ihrer Kursdarstellung bei mir auf der Webseite wie bei dir, sondern ich habe dann irgendwie gefunden, so ein PDF-Datei von einer Seite, wo die alle Kurse aufgelistet haben, die sie hatten, und hatten aber jetzt auch nicht so einen Kurscode oder so, was man jetzt kennt aus Potsdam, oder wie es bei dir dann war. Und es gab auch gar keine Kursbeschreibung oder so. Das heißt, ich habe einfach nur nach dem Namen dann irgendwelche Kurse aufgeschrieben.
Auch schön.
Wenn die keinen Kurscode haben, sollte ich dann eine Null da hinschreiben, habe ich dann eine Null halt hingeschrieben. Und deshalb war das ein bisschen irgendwie komplexer. Aber wie gesagt, das ist alles noch änderbar dann im Verlauf des Studiums. So, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass es denn feststeht irgendwie. Selbst wenn das jetzt nicht so transparent dann dargestellt wird auf der Webseite.
Genau. Ich meine, man muss ja dieses Learning Agreement dreimal machen. Vorher, währenddessen und nachher.
Nachher nochmal?
Naja, also das ist das gleiche wie das Transcript of Records dann am Ende.
Ah.
Und dann sehen die ja nochmal, ob du die Kurse dann wirklich belegt hast oder nicht. Also das ist am Ende alles nicht so wild, sondern soll einfach nur zeigen, dass du dich mal mit der Uni auseinandergesetzt hast, wo du überhaupt hin willst.
Okay, also dann wieder zur Uni, zum Universitären zurück. Wie hast du das Niveau wahrgenommen da insgesamt im Vergleich zu Potsdam? Höher, niedriger, ungefähr genauso? Vielleicht auch in Verbindung mit der Sprache, war das eher auf Englisch, eher auf Französisch? Mhm. Und war es dadurch einfacher oder schwerer?
Ich glaube, dazu muss ich erstmal den Kontext geben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dir gar nicht so. Bei mir gab es 3 Tracks, die man wählen konnte, weil man halt direkt, also ich wurde sozusagen nicht als ganz normale Studierende da angenommen an der Uni, sondern das war schon klar, dass ich zum Erasmus da bin. Und dann wählst du halt nicht ganz normal Kurse, wie du ganz normal machen würdest, sondern du wählst 1 von 3 Tracks. Und diese Tracks sind, je nachdem, wie gut dein Französisch ist, und zum Beispiel Track 1 ist komplett Englisch, Track 2 ist gemischt und Track 3 ist...
Was hattest du?
Nur Französisch. Also ich hatte den gemischten und ich glaube...
Wie, nur Französisch oder gemischt?
Nee, den gemischten.
Ah, okay.
Genau. Track 3 ist halt nur Französisch und ich hatte den gemischten genommen. Zum Beispiel auch für Track 3 braucht man auch ein bestimmtes Niveau. Ich glaube, es ist B2. Und um da halt angenommen zu werden. Und dann zusätzlich zu diesen Kursen, die du dann da pflichtweise als Erasmus-Studierender wählen musst, kannst du dann auch noch ganz normale Kurse aus Jahr 1 oder Jahr 3 wählen.
Das wusste ich nicht, zum Beispiel. Das ist mir dann ein bisschen auf die Füße gefallen wohl, weil ich dachte ja, ich orientiere mich halt so an dem, was die in der Lesungstor macht, also im dritten Jahr sozusagen. Ja. Das war einerseits ganz gut, weil ich dadurch halt immer mit den gleichen Leuten zu tun hatte und irgendwie ein bisschen Beziehung aufbauen konnte, auch zu den Einheimischen. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Mhm. Andererseits war es halt so, dass ich dann auch irgendwie Kurse gemacht habe, die ich jetzt in Deutschland irgendwie schon größtenteils behandelt habe von den Themen her, weil ich einfach dachte, okay, ich muss das machen. So,
ja,
das war mir nicht so bewusst, dass man da auch irgendwie aus anderen Jahrgängen und aus anderen Jahren noch Kurse machen konnte. Also das ist vielleicht noch eine wichtige Information tatsächlich, dass man tatsächlich sich da ein bisschen, wenn man in der Fakultät ist, sich da ein bisschen die Kurse zusammensuchen kann, wie es auch, wie man das auch will.
Und wie man es dann auch anrechnen lassen kann. Also besonders von diesen Pflichtkursen, die ich da wählen musste als Austauschschülerin, die kann ich mir nur sehr schlecht anrechnen lassen, weil das ist dann halt sowas wie übers Land Frankreich gelernt und die französische Sprache gelernt und so, was mir sehr geholfen hat, zum Beispiel mein Französisch zu verbessern und da anzukommen, aber ich mir halt nicht anrechnen lassen kann.
Okay.
So.
Aber würdest du solche Kurse, würdest du das empfehlen? Das
die musst machen? Du halt machen.
Ah, muss man machen, okay.
Und auch total, also ich würde es trotzdem empfehlen, weil du halt da komplett nur Erasmus-Leute hast, das heißt, alle Leute wollen halt Leute kennenlernen, das war mein erster Kontakt halt zu Freunden so. Und das ist halt sehr cool und man lernt schon viel. Also das hat, dadurch hat sich mein Französisch halt auch sehr verbessert.
Ja.
Und der Anspruch ist auch nicht hoch. Also der Anspruch an diese Erasmus-Kurse ist gar nicht hoch. Wenn man dann aber die ganz normalen Kurse von 1 oder 3, also vom Jahr 1 oder 3 belegt, die sind dann schon schwerer als hier in Potsdam. plus die Bewertung ist viel strenger. Okay. Also man muss schon sehr, sehr viel leisten, um eine mäßige Bewertung zu kriegen.
Okay.
Ja, schon.
Hast du schon Noten bekommen generell? Haben wir da schon ein Vergleichskriterium? Okay, bei mir auch noch nicht.
Gar nicht.
Aber jetzt vom Niveau von den Kursen her, wenn du jetzt noch keine Noten hast, generell würdest du das einschätzen im Vergleich zu Potsdam?
Schulischer. Deswegen okay, dachte ich am Anfang, bestimmt, dass es einfacher ist, also weil du halt sehr viel mit mitmachen und irgendwie bei jedem Quatsch muss man sich melden und sowas. Das dachte ich dann, dass es einfacher ist und dann kamen halt die ersten Hausaufgaben und die man muss halt regelmäßig Hausaufgaben abgeben, das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber das war dann schon mehr zeitlicher Aufwand und auch, weiß ich nicht, also akademisch nicht unbedingt mehr Aufwand, aber mehr zeitlich und irgendwie ist schon fördernder.
So. Das ist ein sehr guter Punkt mit dem System, was eher verschulter ist im Vergleich zu Deutschland. Also das war mir gar nicht so bewusst, aber also, man hat tatsächlich also auch Vorlesungen und Übungen, sowas bei mir zumindest. Das ist ein ähnliches System wie Potsdam, nur halt, dass in den Übungen halt wirklich oft es Hausaufgaben gibt, die irgendwie bewertet werden, die dann auch zur Endnote dazu zählen. Dass es Anwesenheitspflicht gibt in den Übungen bei mir, die dann auch irgendwie, also insofern durchgesetzt wird, dass man halt eine schlechtere Note bekommt, wenn man nicht immer da war. Ja. So von diesen Dingen her ist es halt irgendwie verschulter, was für mich also erstmal ein bisschen Anwöhnungszeit bedurft hat. Aber ja.
Man muss es aber auch zu sagen, man kann es ja zu seinem Vorteil nutzen irgendwie, finde ich, dass man halt dann auch sehr viel enger halt einfach zu den Professoren irgendwie ist, als hier in Potsdam, dass du halt dann wirklich dich auch mit denen austauschen kannst und die dich dann auch kennenlernen können und so. Das finde ich eigentlich, fand ich dann irgendwann eigentlich ganz nett. Am Anfang war ich ein bisschen komisch, habe mich immer wieder gefühlt wie irgendwie im Gymnasium. Aber wenn man sich dran gewöhnt, ist das eigentlich ganz lustig. So.
Ich glaube, das ist auch wichtig, einfach, dass man, wenn man irgendwelche Probleme hat, da einfach auf die ProfessorInnen zugeht oder auf die KommilitonInnen auch.
Ja.
Und die helfen einem da gerne, weil also die sehen ja, du bist Erasmus-Studierender und ich glaube, da gibt's keinen, der da irgendwie deine Abfrage irgendwie abschmettern würde.
Das wollte ich auch noch anmerken. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber besonders dieses Willkommen oder dieses Einleben von Erasmus-Studierenden ist in Frankreich oder besonders in Grenoble halt sehr groß. Also wir wurden da total an die Hand genommen und auch was ich empfehlen kann als so ein kleiner Tipp, ist den Kurs Mentoring Methodology und Peer Tutoring zu nehmen. Dafür kriegt man Leistungspunkte und das ist einfach 3.
Oh.
Und dafür sitzt du einfach einmal die Woche für 2 Stunden mit irgendwelchen Franzosen im Raum und unterhältst dich über Frankreich und die geben dir so ein paar Tipps, wie du in der Uni klarkommst und so. Und dafür kriegt man Leistungspunkte. Und das war eigentlich ganz cool. Das war auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, der meiste Kontakt, den ich mit Franzosen hatte, weil besonders in Grenoble, also bei mir war es jetzt so, dass ich sehr in der Erasmus-Bubble geblieben bin, was ich nicht unbedingt schlimm fand. Aber deswegen kann ich den Kurs sehr empfehlen. Da kommt man schon mehr in Kontakt mit Franzosen.
Okay,
ich weiß nicht, ob das so
gut
bei dir war auch.
Sowas, also ich hatte halt alle Kurse, ich hatte jetzt keinen Erasmus-Track oder sowas, sondern ich hatte wirklich alle Kurse eigentlich mit Einheimischen größtenteils. Von daher war ich da schon automatisch irgendwie viel in Kontakt. Von daher war das jetzt nicht zwingend nötig. Also ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es bei dir so Tracks gibt, dass es dann
durchaus sehr getrennt
sinnvoll ist.
Ja, ja.
Okay.
Also das muss man sich einstellen, wenn man da in die Sciences Po geht, dass man da schon sehr auch abgespalten von den Franzosen ist und dadurch auch wenig Interesse beiderseits irgendwie da ist, wenn man natürlich in Kontakt kommen könnte, aber es auch einfach nicht passiert.
Ja.
Also ich kenne auch wirklich niemanden von den Leuten, die ich da kennengelernt habe, die wirklich große französische Freundschaften da aufgebaut haben, ehrlich gesagt.
Ja. Okay, ich war halt an der Universität in Montpellier, also das hatte jetzt nicht so viel mit Sciences Po zu tun. das war dann halt irgendwie durch ein bisschen gemischter, glaube ich, insgesamt als bei dir dann.
Ja.
Ganz kurz vielleicht noch abschließend zu diesem Lehraspekt. Wie hast du die Betreuung wahrgenommen generell da im Ausland bei dir in Grenoble durch zum Beispiel deinen Erasmus-Betreuer, was es da gab?
Sehr gut. Also das ist wieder, glaube ich, mit dem schulischen System zu erklären, dass die einen auch ein bisschen unselbstständiger behandeln, als man ist. Aber das war dann natürlich auch sehr angenehm, weil da wird man sehr an die Hand genommen, nicht nur mit welche Papiere du einreichen musst, was du machen musst, was du leisten musst, sondern auch mit Freunde finden, Anschluss finden und die Stadt kennenlernen.
Ja.
Also da gab es, glaube ich, bis zum Ende die ganzen 3-4 Monate durch Programme, Integration Weeks, Integration Ausflüge, ganze Wochenendtrips irgendwie nach Straßburg und sowas. Also
von der Uni aus?
Von der Uni aus.
Ah, super, okay.
Das war ziemlich cool. Also so mit Wanderausflügen und Filmabende war alles dabei. Ich habe da jetzt nicht unbedingt viel gemacht, aber das Angebot gab's. Und es war auch immer total nett. Also es war nicht so eine ganz komische, ja, wir machen jetzt von der Uni hier so ein Fest, sondern es war echt auch mal ganz nett, wenn ich da war. Und also die geben sich sehr viel Mühe und das merkt man auch und das kann man gut nutzen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Also jetzt nicht so freizeitmäßig, ja. aber dennoch war es so, dass ich da zwei super liebe Leute aus dem International Office in Montpellier hatte, die man immer fragen konnte, wenn irgendwas war, die immer irgendwie versucht haben, einem bei Problemen weiterzuhelfen. Und von daher haben die mich auch da wirklich ganz gut durchgeleitet, vor allem, weil es bei mir so eine gewisse Sondersituation war, dass ich halt auch Politikkurse machen wollte und ich eigentlich in der Wirtschaftsfakultät eingeschrieben wurde, aber dann haben die mich auch irgendwie an die Hand genommen, haben mir gesagt, wie das geht und dadurch war es auch kein Problem, da irgendwie an zwei Fakultäten Kurse zu belegen. Genau. Ganz kurz vielleicht noch, BIP, wie war das bei dir?
Toll, also muss ich generell sagen, der Campus war fast das Beste. Der ist ein bisschen außerhalb von der Stadt, weil der auch einfach riesig ist. Alles war auf dem Campus sozusagen. Du hattest richtig Cafés und kleine Kioske und sowas. Das war super cool. Und die BIPs dadurch auch riesig und sehr viele, weil man kann an der Uni ungefähr alles studieren. Deswegen gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Bibliotheken, die auch ein sehr, sehr tolles Angebot haben an Büchern und Zeitungen und so.
Okay.
Also.
Und das war alles auf einem Campus?
Das war alles. Also es gab noch zwei, drei andere Fakultäten außerhalb, aber jetzt
der Hauptteil war bei dir sozusagen.
Genau, war okay. Dort,
ja.
Wo ich auch gelebt habe, was ganz cool war.
Ja, okay. Das ist echt gut.
Ja.
Nee, bei mir war es, wie gesagt, ein bisschen aufgestückelter alles von den Fakultäten her. Da hatte jede Fakultät sozusagen ihren eigenen Campus eigentlich. Dennoch war ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Campus. Also wir hatten auch eine riesen Bibliothek. Wir hatten direkt eine große Mensa, so die oft relativ voll war, aber dennoch war ich echt zufrieden auch mit der Ausstattung. Also die waren eigentlich alle modern ausgerichtet, die Räume hatten alle Beamer, also wurde auch irgendwie viel genutzt und so. Das heißt also da von der Ausstattung, von der Lage und so war das schon alles gut.
Ja, also hinnehmbar. Die Uni war schon richtig toll.
Ja. Allerletzte Sache vielleicht dazu, Klausuren. Wie lief das bei dir? Wie war das organisiert? Musstest du dich da selbst für anmelden?
Das war wieder sehr einfach. Die waren bei mir alle vor Weihnachten schon durch. Und also total viel, viel einfacher als hier in Potsdam. Also nicht
die Klausuren?
Genau, also okay. Du kommst dann da 5 Minuten vorher an, setzt dich da 1,5 Stunden rein und dann bist du wieder weg. Du musst dich nicht anmelden. Eigentlich bist du automatisch angemeldet, wenn du den Kurs belegt hast. Okay. Genau, ich hatte auch nur eine Klausur, es war hauptsächlich Hausarbeiten, aber es liegt auch an meinen Politikkursen.
Ja.
Aber das war schon alles sehr einfach und auch weniger Stress, weil meistens diese Prüfungsleistung am Ende nur so 30% gezählt hat.
Okay, und weil man halt diese benoteten Hausaufgaben und Anwesenheits...
Ja, irgendwie Anwesenheit hatte. Und Melden okay. Allein schon waren 30%. Also die Klausuren habe ich dann auch... die waren dann nicht so schwer, weil du ja durch Melden genau das Gleiche rausholen konntest.
Ja. Bei mir war es, glaube ich, oft so im Verhältnis 60-40. Also die Klausuren haben 60% gezählt und alles andere, diese Studienleistung, sage ich mal, haben 40% gezählt. Also Hausaufgaben, Anwesenheit, solche Dinge. Die Klausuren waren dann durchaus anspruchsvoll, würde ich sagen. Also es hing auch vom Fach ab, wie das auch in Deutschland ist. Ja. Also es hing vom Professor ab, vom Fach. Ich hatte keine Hausarbeiten oder so, sondern tatsächlich nur Klausuren. In der Wirtschaftsfakultät nur Klausuren, in der Politikfakultät nur mündliche Prüfung. Das haben die irgendwie so speziell dann für Erasmus-Studierende eingerichtet, dass man halt alle Erasmus-Studierende da mündliche Prüfung hatten bei mir in der Politik. In Wirtschaft war ich ganz normal bei den Franzosen, bei denen die da normal studieren, auch mit dabei in den Klausuren. Es war ganz praktisch, dass man dann ein Wörterbuch nutzen durfte. Das ist vielleicht eine lohnende Investition. Ich hatte nur eins, Englisch-Deutsch. Englisch-Französisch.
Also.
Weil ich mir irgendwie zugetraut habe, besser Englisch zu sprechen als Französisch. Aber dann irgendwie konnte ich das englische Wort auch nicht, was ich dann gesucht habe. Von daher ist vielleicht dann Deutsch-Französisch doch das Mittel der Wahl. Es ist eigentlich ganz entspannt gewesen. Also du meldest dich da, kriegst da so einen Bogen, dann schreibst du da drauf, welche Klausuren du belegen willst, dann gibst du den ab im International Office und dann regeln die da die Anmeldung für dich. Sowas bei mir.
Okay.
Aber sonst...
Alles sehr machbar.
Ja, alles entspannt eigentlich. Kommen wir vielleicht mal irgendwie jetzt zum sozialen Leben eher mehr ein bisschen, was ja vielleicht auch interessant ist.
Zur Stadt.
Genau, sag vielleicht erstmal was zur Stadt, genau, das ist gar nicht schlecht.
Die Stadt war sehr schön.
Noch einmal kurz, Grenoble.
Genau, Grenoble war sehr, sehr schön. Es ist natürlich jetzt kleiner als Berlin oder so, aber eine...
Wie viele Einwohner hat das ungefähr, weißt du das? Nein, okay.
Gute Frage. Gucken wir gleich mal nach. Aber total schön gelegen, halt direkt in den Bergen und das merkt man auch in der Stadt. Also das Angebot an Freizeitaktivitäten ist eigentlich hauptsächlich... Ja, wir haben mal geguckt, 160.000 Einwohner ist sehr einfach gestützt auf die Berge, was man da machen kann. Man kann sozusagen eigentlich alles machen. Aber auch die Stadt ist groß. Du kannst alles machen, shoppen, Museum, Leute anschauen. Also da gibt es wirklich viel zu tun.
Ja.
Aber ich denke, was ich halt hauptsächlich gemacht habe in meiner Freizeit, ist wandern gehen. Was viele meiner Freunde, was ich jetzt persönlich nicht gemacht habe, ist aber klettern zum Beispiel oder rudern oder sowas. Aber ich war hauptsächlich wandern und dann auch ab Dezember snowboarden, was sehr, sehr cool war.
Du hattest sogar einen Kurs in Snowboarden.
Genau, oder? Genau, das kann man auch belegen, habe ich auch Leistungspunkte für bekommen, kann ich auch empfehlen, dass man da am Wochenende einen Sportkurs zum Snowboarden halt hat. Und generell musste ich auch der Uni halt viele, viele Props, sag ich mal, geben, dafür, wie sie die Sportaktivitäten finanziell auch unterstützen. Also den Skipass habe ich bei meinem Kurs gratis bekommen. Wenn ich alleine zum Beispiel in der Freizeit Skifahren wollte, war es 15 Euro, wenn ich das über die Uni gebucht habe.
Insgesamt einmal Zahlung.
Ja, genau, super. Genau. Ja. Also total genial. Und wenn ihr halt Sport machen wollt, wenn ihr die Berge mögt, dann kann ich die Stadt sehr, sehr, sehr empfehlen. Weil auch eigentlich alle, die da halt hingehen oder da Erasmus-Studium machen wollen, sind auch interessiert an den Bergen. Also ihr werdet da nicht alleine in den Bergen rumtouren, sondern da werden immer Leute mit euch mitkommen.
Ja.
Und das ist sehr cool. Ja,
das ist cool. Und dadurch hast du wahrscheinlich auch neue Leute kennengelernt.
Ja, nochmal. Ja. Einfach auch mit den gleichen Interessen, wenn du halt dann gehst halt dann zusammen snowboarden, anstatt jetzt hier in Berlin einen Kaffee trinken gehen oder so. Das ist halt...
Aber das waren eher Erasmus-Leute auch und nicht Franzosen. Ne?
Ja.
Okay. Das hast du schon gesagt, du hattest insgesamt mehr mit Erasmus-Leuten zu tun. Okay.
Ich denke, man könnte auch Franzosen so kennenlernen, aber ich glaube, besonders bei so coolen Kursen wie jetzt Snowboarden sind sie halt eigentlich auch nur Erasmus-Studenten gewesen. Okay. Ja. Also da waren ein, zwei Franzosen, aber das haben dann hauptsächlich dann doch die Erasmus-Leute gemacht und die Uni, also es gibt super viele Austauschleute dort in Grenoble.
Okay. Wahrscheinlich auch ausgelöst durch diese Trennung von den verschiedenen Tracks, sodass du halt mehr dann mit Erasmus zu tun hast, dass du wahrscheinlich auch mehr in deiner Freizeit mit Erasmus-Leuten gemacht hast.
Aber solange einen das nicht stört, solange man das okay findet, da hauptsächlich Englisch zu reden, kann ich die Stadt sehr, sehr empfehlen.
Okay.
Ja.
Also bei mir kurz zur Stadt Montpellier, das ist so im Süden von Frankreich, direkt am Meer eigentlich gelegen. Das war auch ein Hauptentscheidungskriterium für mich, die Stadt tatsächlich zu wählen, weil ich irgendwie unbedingt jetzt Richtung Winter nochmal in die Sonne mehr wollte, an den Strand. Ich war tatsächlich noch nie da, das heißt, ich habe es jetzt irgendwie so auf gut Glück gewählt, aber es hat sich total ausgezahlt. Also es hat wirklich diesen südfranzösischen Flair irgendwie gehabt. Man hat so eine Innenstadt, die komplett autofrei ist. Es sind super viele Cafés, super viele Bars, super viele Restaurants, wo die Leute irgendwie draußen sitzen bis ich gegangen bin, bis in Dezember hinein. Das war super. Man hat echt dafür, dass es auch nicht so große Stadt ist, mit 277.000 Einwohnern, weiß ich aus dem Kopf. Nein, habe ich eben geschaut. Hat man echt auch ein echt vernünftiges Nachtleben mit einigen Clubs so. Das war echt gut. Sonst halt diese Nähe zum Meer. Man kann echt mit der Tram zum Meer nicht fast fahren. Das ist genial so. Insgesamt mag ich die Stadt total und werde auch auf jeden Fall zurückkommen, weil es wird irgendwie wie vom Flair einfach so super gefallen hat.
Ja, aber auch die Anbindung in generell, ich glaube, das war bei dir auch so in andere Städte. Es war total einfach und günstig, in andere Städte zu fahren. Für einen Tag auch nur, also nach Lyon oder Annecy, konntest du halt an einem Tag fahren und am gleichen Tag wieder zurück.
Ja.
Und das kann ich auch sehr empfehlen, das auszunutzen, dieses Bus- und Bahnsystem, was man da in Frankreich hat.
Ja.
Da Frankreich ein bisschen kennenlernen am Wochenende.
Das stimmt. Das war bei mir genauso. Ich bin auch in meiner Zeit nach Bordeaux zum Beispiel mal gefahren mit dem Zug, warst du auch.
Ja.
Das war klasse. Ich war in Paris, war ich, wo man mit dem Zug deutlich schneller hinkommt als mit dem Auto. Ich glaube, es ist oft so in Frankreich, dass die Bahnverbindungen da deutlich besser ausgebaut sind.
Ja, aber auch teurer.
Auch teurer, ja. Ich glaube, es hat insgesamt meinen Zug nach Paris und zurück, ich glaube, über 150 Euro gekostet.
Das ist schade.
Aber dennoch ist es schon echt klasse, wenn man das, also wenn man so das nutzen kann und an Wochenenden irgendwie mal in eine andere Stadt fahren kann und sich die nochmal anschauen kann, wenn man schon mal da in Frankreich ist.
Ja.
Bei mir war die Nähe zu Barcelona auch wirklich da. ich habe sie nur leider nicht ausnutzen können. Ich wollte eigentlich nochmal hin, aber es hat dann nicht geklappt in Richtung Klausurenphase. Aber sonst, das ist wirklich toll da in Montpellier. Sonst hast du natürlich auch Côte d'Azur direkt in der Nähe. Bei mir Richtung Marseille, Richtung Nizza ist es nicht so weit. Ich glaube, nach Marseille sind es knapp unter 2 Stunden sogar, wenn du mit der Bahn fährst, wenn du die richtige erwischt. Sonst, also das würd ich auch auf jeden Fall empfehlen, die Städte in der Gegend noch irgendwie
hat man auch Zeit
auszukosten.
Für, also man hat auch genug Zeit. Ich bin sogar von Grenoble, was jetzt auch ein bisschen weiter weg ist, natürlich als Montpellier an die Côte d'Azur gefahren, nach Marseille und alles, auch in nur 3,5 Stunden. Also das
nach
ist,
Montpellier.
Genau, nach Montpellier. es ist total schön. Also
klasse.
Ja.
Ja, das stimmt. Okay, also ich hatte halt ein bisschen weniger Zeit insgesamt, weil ich halt irgendwie noch eine Hausarbeit aus Deutschland mitgebracht habe, die ich im ersten Monat schreiben musste. Das würde ich vielleicht nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, dass man da relativ unbelastet reingeht und vielleicht die Hausarbeit verschiebt. Ich glaube, das ist auch bei vielen ProfessorInnen möglich, das irgendwie zu machen. Ich glaube, das hast du auch so gemacht. Auch gemacht.
Und jetzt, wenn man zurückkommt, hat man auch echt genug Zeit.
Das weil halt dieses Semester so ein bisschen verschoben sind. Das heißt, mein Semester in Potsdam, das Sommersemester hat aufgehört im Sommer, also im August 2022 und ich bin dann schon Ende August nach Montpellier gefahren. Das heißt, ich hatte nicht wirklich Ferien, dafür war mein Semester eigentlich im Mitte Dezember schon vorbei in Montpellier wieder. Das Semester in Potsdam geht aber erst im April weiter. Das heißt, ich habe jetzt über 3 Monate oder fast 4 Monate Zeit irgendwie mich zu bespaßen in irgendeiner Form.
Ja.
Deshalb würde ich da auch empfehlen, also wirklich ohne nichts irgendwelche Lasten aus Potsdam irgendwie ins Semester nach Montpellier zu gehen und das dann irgendwie, was angefallen ist, dann in diesem Zeitraum dazwischen nachzuholen.
Genau, einfach auch, weil die Zeit dann sehr, sehr schnell vorbeigeht und man das natürlich auch die Freizeit da genießen will.
Ja.
So. Ja, sonst.
Das stimmt.
Noch Tipps und Tricks?
Nee, ich würde vielleicht noch ganz kurz Kontakt zu einheimischen ausländischen Studierenden. Du hast schon gesagt, du hast viel mit Erasmus-Leuten gemacht. Bei mir, das würde ich vielleicht empfehlen, also auch, ich habe auch einiges natürlich mit Erasmus-Leuten gemacht, auch diese Organisation ESN zum Beispiel, das European Student Network, war da bei mir in Montpellier sehr aktiv, das heißt, die kümmern sich so um Erasmus-Studierende vor allem oder um internationale Studierende und machen da eigentlich fast täglich irgendwelche Events. Das war zum Beispiel in Montpellier jetzt der Fall. Ich weiß nicht, gab es bei dir auch ESN? Nee, gab es nicht. Okay.
Vielleicht, aber
weiß ich nicht. Hast du nicht so wahrgenommen.
Aber
da kann man auch super Leute kennenlernen irgendwie. Da haben echt super viele Events gemacht, irgendwie um den Sport in der Stadt kennenzulernen, um die Stadt an sich kennenzulernen, um alles da irgendwie sich ein bisschen vor Augen zu führen. Sonst habe ich aber halt durch dadurch, dass ich halt irgendwie normal sozusagen eingeschrieben war fast in der Uni, habe ich halt auch viel Kontakt mit französischen Studierenden gehabt, vor allem an der Politikfakultät und habe da auch irgendwie mit denen oft was gemacht, auf Fußball geschaut, auf irgendwie einen gemeinsamen Spieleabend, was auch immer. Das war natürlich auch irgendwie zuträglich für meine französische Sprachfertigkeit in gewisser Weise. Ich bin halt mit dem Ziel hingegangen, mein Französisch zu verbessern sozusagen und habe jetzt habe da den Fokus drauf gelegt und nicht so viel den Fokus auf, okay, ich muss jetzt super viel den ganzen Tag lernen so. Wobei das irgendwie dann auch, wie ich dann auch viel gemacht habe, weil ich halt irgendwie doch einige Kurse hatte.
Ja.
Dennoch so war das eigentlich mein Hauptaugenmerk darauf gerichtet. Wie war das bei dir bezüglich Sprache?
Ja, es hat sich auf alle Fälle verbessert. Ich glaube besonders auch, dass in Grenoble die Einheimischen oder die Leute, die in der Stadt leben und Franzosen, sehr wenig Englisch reden. Also, dass du...
Das heißt, du warst gezwungen eigentlich.
Ja, man war gezwungen, Französisch zu reden.
Im Alltag.
Genau, es hat sich am Ende dann doch weniger verbessert, als ich gehofft habe. Einfach auch, weil ich dann mehr mit Erasmus-Leuten gechillt habe, als ich wollte. Aber das hat mich dann am Ende auch gar nicht so gestört, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil, ich fand es dann eigentlich auch okay. Also, ein bisschen hat sich schon verbessert, aber vollkommen okay.
Okay. Das war super. Dann, kleiner Rückblick wollen wir vielleicht jetzt schon ziehen.
Mhm.
Hast du Tipps und Tricks für Leute, die jetzt hier zuhören, die vielleicht nach Grenoble oder nach Montpellier gehen können? Oder soll ich mal anfangen?
Fang mal gerne an.
Okay, also erstmal, ich würde es sehr empfehlen, so ein Erasmus-Auslandsaufenthalt zu machen. Man also kann sich auch echt einiges anrechnen lassen. Ich glaube, in Potsdam sind hier relativ kulant. Man hat einige Module jetzt bei uns im Studiengang zumindest, die man sich auch einfach als Auslandsmodul anrechnen lassen kann, wo jetzt gar nicht genau geschaut wird, ob da eine inhaltliche Überschneidung da ist, sondern einfach, wenn du es da einen Kurs bestanden hast, kannst du ihn dann hier anrechnen in manchen Modulen. Also auf jeden Fall, ich würde es weiterempfehlen, das zu machen, so einen Auslandsaufenthalt über Erasmus, vor allem halt dadurch, dass es organisatorisch so einfach ist. Sonst Tipps und Tricks in Montpellier. Es geht sehr viel über den ÖPNV, das Fahrrad bei mir in Montpellier. Das heißt, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich da so ein Monatsticket zu kaufen für, ich glaube, 25 Euro, das der kostet. Das heißt, hielt sich echt in Grenzen. Ein Fahrrad würde ich vielleicht mir auch zulegen, wobei das Montpellier relativ groß ist, dass da Fahrräder geklaut werden. Ja. Von daher, ich hatte keins dann schon in weiser Voraussicht, habe mich dann nur mit dem ÖPNV fortbewegt, aber es ist sicherlich auch irgendwie vorteilhaft, dann selbst ein Fahrrad zu haben. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass man da irgendwie ein Auto mitbringt. Und da,
Ja, im Gegenteil.
Ja.
Also bei mir auch alles mit ÖPNV, auch total günstig, klappt super.
Ja, die kommen auch so oft, ne? Du hattest da so eine kleine Stadt, ja, irgendwie 100 irgendwas 1000 Einwohnern und die kommen alle häufiger als irgendwie in Berlin teilweise, ja. Genial, das war bei mir genauso, also die
Trams. Außer wenn da alle zwei Tage wieder der Streik ist. Also in Grenoble gab es schon sehr viele Streiks, da kommst du dann auch nicht von A nach B. Wenn dann da mal ein Streik ist, dann ist den ganzen Tag bist du eher gefangen.
Ja.
Aber naja, das ist, glaube ich, so ein Frankreich-Ding.
Ja. Das stimmt. Also das ist, glaube ich, wirklich gut, dass du da ein ÖPNV echt gut nutzen kannst, genauso irgendwie wie die Fernverbindung, wie wir schon gesagt haben, klappt auch gut. Hast du insgesamt noch besonders gute oder eine besonders schlechte Erfahrung, die du teilen willst, die du irgendwie loswerden willst? Kann ich da auch anfangen?
Also besonders gut, ich glaube, da habe ich relativ viel schon erwähnt, ist einfach dieses Sportangebot, was man sehr einfach nutzen kann.
Okay.
Und das würde ich dann auch einfach als Tipp rausgeben, wenn man nach Grenoble möchte.
Das stimmt, das gibt's
dann bei mir auch. Dann sollte man auch auf alle Fälle gerne in die Berge wollen. Weil das ist so das Hauptding, was man da macht.
Ja. Vielleicht eher im zweiten Semester, wenn es möglich ist vielleicht, weil du hast halt erst, deine Skisaison hat halt angefangen, Anfang Dezember so, ne?
Dann war ich halt noch einen Monat da und es war mir nicht ganz bewusst, dass das Wintersemester in Frankreich nicht Wintersemester, sondern Herbstsemester ist. Also wenn man Snowboard oder Skifahren möchte, dann ist es doch eher das zweite Semester, also das Sommersemester. Aber für mich war es halt die perfekte Mischung, weil ich 2 Monate wandern und was auch immer machen konnte und dann 1 Monat Snowboarden, fand ich klasse.
Okay,
ja. Bei dir gute, schlechte Tipps, Erfahrungen?
Also ich würde wirklich gucken, ich habe ein bisschen viel Uni vielleicht sogar gemacht, also ich würde wirklich gucken, dass ich halt nichts aus Potsdam mitbringe, dass ich mir wirklich Zeiten setze, in denen ich arbeite in Frankreich, aber dann halt auch wirklich Zeiten, in denen ich mich da irgendwie in das soziale Leben irgendwie einmische, in denen ich da irgendwie selbst irgendwie Sachen erkunde, in denen ich da wirklich mit Leuten feiern gehe, mit Leuten rausgehe und dann nicht zu viel irgendwie, auch wenn das am Anfang viel erscheint, so mit diesen Hausaufgaben, die man machen muss und sowas alles, klar, man kriegt das hin, aber würde ich da irgendwie ein Zeitlimit setzen und dann irgendwie würde ich noch Zeit für sich mit einplanen, irgendwie Zeit dafür einplanen, würde ich diese Kultur kennenzulernen, weshalb man ja auch da ist.
So. Ja, genau.
Ist ja nicht zwingend nur da, um irgendwie ein neues Studiensystem kennenzulernen, sondern auch halt irgendwie um Frankreich kennenzulernen, um die Stadt kennenzulernen, um die Leute kennenzulernen.
Es ist auch alles okay. Ich glaube, das ist der Vorteil von diesem schulischen System, dass die ganzen Professoren auch wissen, dass du Erasmus bist und nicht untergehst und die sind da auch kulant. Also die wissen auch, dass du da nicht vielleicht auch die akademischen Höchstleistungen bringen wirst.
Ja, genau. So. Wie gesagt, zu mir, also auch noch eine gute Erfahrung halt war für mich mit der Sprache, dass es echt ganz gut geklappt hat. Aber was wichtig, also was bei mir so war, man muss sich halt wirklich anstrengen, das zu sprechen, weil es ist dann halt besonders am Anfang so, dass man irgendwie, wenn man in Französisch anfängt, da habe ich oft gehört, dass irgendwie Leute dann auf Englisch geantwortet haben, so, was dann so ein bisschen demotiviert, aber
einfach weitergehen.
Nicht von unterkriegen lassen, einfach auf Französisch weiterreden und dann macht man da auch relativ schnell Fortschritte, wenn man da irgendwie das im Studium anwendet, wenn man das im Alltag anwendet und einfach, dass das klares Ziel verfolgt.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache jetzt so von mir, die mich interessieren würde. Was war so deine schönste Erfahrung? Was war dein schönster Tag? Was war dein schönstes Erlebnis während deines Auslandsaufenthaltes?
Ich glaube, das war, als ich zum ersten Mal auf dem Gipfel gelaufen bin.
Oh, das kann ich mir vorstellen.
Das war auch genial einfach. Also es war Oktober, das heißt, der ganze Wald war halt orange. Und also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die Natur da war schon atemberaubend. Das war nicht einfach mal so ein bisschen so ein Waldspaziergang, sondern das ist wirklich krasse Alpen direkt vor der Tür sozusagen. Kommst da mit dem Bus wirklich ganz einfach und total günstig mit dem Monatsticket den ganzen Berg hoch. Und dann bin ich halt das letzte Stückchen noch gewandert, irgendwie für so 3 Stunden. Dann stehst du da halt oben und hast halt einen super tollen Blick über die ganzen Alpen.
Ja.
Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein bestes Erlebnis da.
Ja.
Ja, und bei dir?
Boah, es ist wirklich schwer, ja. Da irgendwie was rauszufiltern. Ja. Aber, also ich fand wirklich, es hört sich ein bisschen doof an, aber ich fand meine Ausflüge in andere Städte auch toll, so irgendwie. Halt durch diese Nähe zu anderen Städten war es toll. Aber was ich auch, also dieser Alltag fand ich einfach toll, dass man sich in einen Café setzen konnte und so. Irgendwie da.
Und das alles ist es auch einfach ein bisschen entspannter.
Ja.
So als hier, klar, man macht auch viel Uni, ich hatte auch echt viele Kurse, aber es ist entspannter, die Leute sind entspannter und es hat das Leben irgendwie auch schön gemacht.
Ja. Ich hab noch eins gefunden. Mein schönste Erfahrung war mein vor- oder vorvorletzter Tag. Da bin ich nämlich nochmal zum Meer gefahren, ganz alleine und hab da sozusagen, es wird schon auch kälter mit der Zeit des Meeres, da muss man sich keine Illusionen machen, hab da so eine Art Eisbaden dann cool. vollführt und das irgendwie war beim Sonnenuntergang irgendwie in dieser naturbelassenen Bucht irgendwie und das hat mir schon gut gefallen und dadurch habe ich dann auch so meine Erwartungen, dass es irgendwie am Meer ist sozusagen der ganze Auslandsaufenthalt, habe ich dann sozusagen erfüllt und damit das irgendwie rund abgeschlossen.
Ja.
Ja, genau. Sonst, glaube ich, haben wir erstmal alles besprochen, was wir besprechen wollten. Ich hoffe, euch hat das gut gefallen. Vielleicht noch eine letzte Sache, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, waren diese Sprachtests, die man normalerweise machen muss. Bei uns war es, glaube ich, wir sind in so eine Phase, haben wir unseren Auslandsaufenthalt gemacht, in der da irgendwie viel stattgefunden hat, in der da viel erneuert wurde bezüglich dieses Sprachtests, weshalb das irgendwie alles nicht geklappt hat und wir dann gar nichts machen mussten. Normalerweise ist es so, dass man vor dem Auslandsaufenthalt einen Sprachtest macht und einen danach, um zu gucken irgendwie, ob man seine Sprache verbessert hat. Das war bei uns nicht der Fall, aber es kann durchaus sein, dass bei euch, wenn ihr das jetzt hört, irgendwie als Vorbereitung für euren Auslandsaufenthalt, dass bei euch das der Fall sein wird.
Da wird aber auch alles erklärt. Also kriegt man Mails, muss man wieder nichts selber machen.
Ja, das ist gut. Ja. Genauso wie irgendwie eine gewisse ECTS-Zahl, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die man erreichen muss. Ich glaube, um diese Förderung aufrechtzuerhalten, muss man mindestens 15 haben. Wenn man unter 30 hat, muss man eine Begründung haben, irgendwie, warum man unter 30 hat. Bitte nicht drauf festnageln, das ist, ich weiß es nicht genau.
Lieber nochmal
nachschauen, bevor ihr da jetzt 15 macht und dann komplett aus der Förderung rausfliegt. Lieber nochmal nachschauen.
Wegen der Förderung gibt es noch ein paar Tipps vorher. Nachschauen, für was man alles gefördert werden kann. Weil da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Man kann für sehr, sehr, sehr viele Sachen gefördert werden, wenn man sich dafür bewirbt. Und man kriegt das Erasmus-Geld sowieso.
Ja, das stimmt.
Das ist in Frankreich relativ hoch. Und dann kannst du aber dazu noch extra Förderung kriegen. Und damit habe ich mich nicht
auseinandergesetzt. Was meinst du zum Beispiel grünes Reisen?
Du kannst
zum Beispiel, wenn du mit dem Zug da anreist, kriegst du 50 Euro irgendwie.
Dazu für mich relevant war für den Job. Also wenn du vorher in Deutschland oder hier in Potsdam einen Job hattest und den wegen Erasmus kündigen musst, heißt zwei, drei Monate vorher, kriegst du ziemlich viel extra Geld.
Ach, wirklich?
Genau, und ich habe das nicht.
Wusste ich nicht,
habe irgendwie 3,5 Monate vorher meinen Job gekündigt und dadurch kriege ich halt gar nichts.
Okay.
Und das ist schon viel Geld, was man da extra kriegt. Also da auf alle Fälle drauf achten.
Sonst noch, man kann sich zum Beispiel auch beurlauben lassen in Potsdam und muss dann halt die Studiengebühren hier nicht zahlen.
Dann kann man aber auch keine Kurse hier belegen,
dann kannst was ich du auch, jetzt gemacht genau. Du hast jetzt noch im Wintersemester, willst du noch eine Klausur schreiben, dann geht das nichts. Und ich hab meine Bachelorarbeit jetzt angefangen, das wäre sonst auch nicht gegangen. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, sonst, ich habe so gemacht, ich habe mich nicht beurlauben lassen, aber ich habe mein Semesterticket zurückerstattet für die 3 Monate. Hättest du auch gerne gemacht. So, dann, das ist ja kein Ding, so, dann kriegt man halt 100 Euro irgendwie zurück, jetzt nach dem aktuellen Tarif. Und ohne irgendwie da groß was machen zu müssen. So. Also da vielleicht ein bisschen informieren, wo man noch so ein bisschen finanziell was rausholen kann.
Kann man nämlich viel.
Kann man nämlich einiges. sonst das vielleicht so als kleines Top-on-Topping noch. Aber
und das braucht man auch in Frankreich, weil Frankreich schon teurer ist.
Ja, für einen Lebensmittelpreis ist es schon noch teurer als in Deutschland. So. Naja, aber bei mir hat es wirklich gut ausgereicht, diese Erasmus-Förderung. Also es hat wirklich gut geklappt eigentlich. Das ist schon ausreichend.
Ja.
Genau, dann war's das eigentlich erstmal von uns. Wir hoffen, ihr habt bis hierhin zugehört. Wenn nicht, ist es auch egal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr habt irgendwie was mitnehmen können. Ihr habt ein paar Informationen bekommen zu eurem Auslandssemester. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Ja, ganz viel Spaß im Ausland. Nehmt alles mit.
Ja, macht tolle Erfahrungen und vielleicht sehen und hören wir uns dann mal hier in Potsdam auf dem Campus.
Genau, viel Spaß.
Bis dahin, tschüss.
Bis dann.